ARD.
Der nette Kollege Ralf, der eben da war, der hat gesagt, Mensch, kommt doch mal zu uns zur Grünen Woche. Und dann machen wir das einfach da. Und dann waren wir so verrückt genug zu sagen, na, weißt du was? Das machen wir. Und jetzt haben wir den Salat. Aber das ist doch wunderbar. Bist du soweit?
Ich bin soweit. Ich habe heute Ulf Kirsten gesehen. Ich bin happy. Alles ist mein Stürmeridol. Drei Ecken weiter macht er seine Gin-Verkostung. Herausragender Tag.
Der RBB Sport präsentiert... Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von RBB24 Inforadio.
So, und da sind wir quasi mehr oder minder live auf der Grünen Woche. Ach, jetzt habe ich ganz verpasst, hier die Menschen darum zu bitten. Normalerweise müsste man einen kleinen Begrüßungsapplaus inszenieren in Studiosendung. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Dankeschön. Begrüßen Sie bitte live auf der Grünen Woche Christian Beek, den ehemaligen Manager des 1. FC Union, den langjährigen Kapitän des FC Energie Cottbus und vor allem einen ganz wunderbaren Menschen, der seit 7 Jahren im Hauptstadtderby-Podcast an der Seite von Hertha-Legende Axel Kruse. Ja, Aki, dein Applaus aus Charlottenburg über Fußball reden. Ich bin Dirk Walzdorf vom RBB Sport und wir sind auf der Grünen Woche zu Gast auf Einladung unserer Freunde von RBB 88.8 und unterstützt von der Berliner Hochschule für Technik, die das Ganze hier heute filmt und auflöst und dafür sorgt, ich muss mal gucken, wo die Kamera ist, dass das Ganze dann auch im Fernsehen gut aussieht, bei YouTube gut aussieht und als Podcast gut klingt. Und wir haben ganz viel zu besprechen. Wir hatten 2 Spiele von Union seit der letzten Folge. Wir hatten ein großes Spiel von Hertha BSC seit der letzten Folge. Ich hatte Geburtstag seit der letzten Folge, aber das ist egal. Und Kruse hat mir nicht gratuliert. Axel, was war da los?
Happy Birthday to you. Happy Birthday, mein Freund. Ich habe das wirklich vergessen, aber du weißt, in meinem Alter, du hast es ja auch eben gesagt, 7 Jahre machen wir das hier schon. Ja. Ich werde nächstes Jahr schon 60. Das heißt, da sind ein paar Synapsen natürlich auch nicht mehr da. Und deswegen jetzt auf diesem Wege Happy Birthday, okay, mein Freund.
Ja, es kommt von Herzen. Und ich mal gucken, wenn ich dann irgendwann mal so alt bin wie du, geht es mir bestimmt ähnlich. Axel Kruse hat am 28. September Geburtstag, glaube ich, oder? Stimmt das?
Korrekt.
Ja. Da können wir jetzt schon überlegen, was wir ihm zum 60. schenken.
Zum 60. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr.
Wir haben noch ein bisschen.
Wollen wir noch kurz auflösen, dass wir eben schon einen anderen berühmten Fußballer getroffen haben? Hier auf der Grünen Woche sind ja viele sportliche Freunde. Wer steht da drüben?
Ulf Kirsten habe ich gesehen mit seiner Gin-Kollektion.
Ja, Ulf Kirsten macht in Gin, wusste ich gar nicht.
Ja, der Axel Schulz ist da, macht hier bei Fischdomke einen auf Fisch. Ja, völlig überraschend, aber ist ein dicker Kumpel von ihm. Also richtig was los hier auf der Grünen Woche.
Ja, Axel, und jetzt bist du in Florida und kannst also keinen Gin von Ulf Kirsten. Und da drüben steht Tim Raue, also nicht er selbst, aber seine Currywurst. Und Beke ist da. Was steht bei dir heute noch auf dem Speiseplan, Axel?
Ich habe eine Idee für Beke und für mich. Lass uns doch nächstes Mal bei der Grünen Woche, ich liebe Eisbein. Weißt du, dann machen wir so eine Eisbeinverkostung zum Beispiel. So typische, so von der Küste Eisbein, dazu ein Körnchen und alles. Ja. Das wäre genau das Richtige für uns. Machen wir nächstes Mal.
Machen wir nächstes Mal an. Das freue ich mich schon drauf.
Ja. Und denk daran, wir dürfen nicht so lange machen. Ich bin heute zum Tennis verabredet das ist ganz, ganz wichtig hier, das wisst ihr ja.
Na gut, das kriegen wir hin, Axel. Also hier 16:44, du weißt ja, in dem Studio, wo das aufgezeichnet wird, kommen um 17:30 die Nachrichtenleute rein. Bis dahin müssen wir fertig sein, deswegen fangen wir jetzt am besten gleich an.
Nachspiel.
Also, liebe Gäste auf der Grünen Woche, lieber Axel in Florida, lieber Beke, dann lass uns über Fußball reden. Ich würde sagen, wir rollen das jetzt von hinten auf. Wir haben ja im Prinzip 3 Spiele, die wir besprechen müssen. Und wir fangen einfach am Sonntag an. Erstmal beim 1. FC Union. Die Unioner haben beim VfB Stuttgart gespielt. Davor am Donnerstag in Augsburg, kommen wir gleich drauf. Aber wir wollen ja einigermaßen aktuell sein. Und hinter der Scheibe, da sitzt mein neuer Freund, der Julius. Ja, richtig? Justus. Heißt Justus. Das lerne ich noch. Wir kennen uns auch erst seit einer halben Stunde. Aber Justus ist der Mann, der die Knöpfe hat. Und der kann uns jetzt vorspielen, wie das klang. Die Reportage der 1. FC Union auswärts beim VfB Stuttgart und im RBB 24 Inforadio klang das so.
Tore gab es noch keine in der Stuttgarter Arena. Wir sehen jetzt auch nicht eine Torchance nach der anderen. Aber trotzdem ist es ein sehr interessantes Spiel. Und der VfB mit der nächsten Gelegenheit führe ich. Was macht der Schieß? Ins Tor! 1:0 für den VfB Stuttgart. Ein super Schuss von Chris Führig. Es steht 1:1 hier in der Stuttgarter Arena. Union Berlin hat vor einer halben Minute ausgeglichen. Und Union Berlin, das ist eine Mannschaft mit so viel Herz und Moral. In allen drei Spielen in diesem Jahr lagen die Eisernen hinten. Und immer haben sie noch gepunktet. Dreimal holten sie ein Remis.
Unterm Strich, denke ich, war es ein verdientes Unentschieden. Erste Halbzeit fand ich uns einen Ticken gefährlicher. Anfang, Mitte, zweite Halbzeit war Schüttke dann am Drücker, geht verdient in Führung. Und wir kommen dann einfach wieder mit unserer Stärke aus den letzten Wochen wieder zurück. Machen verdientes 1:1. Und am Ende kann man sagen, vielleicht mit ein bisschen Glück gehen wir hier als Sieger vom Platz. Aber wenn man sich die 90 Minuten anschaut, denke ich, geht der Punkt in Ordnung.
Sagt Rani Khedira, einer der beiden Kapitäne des ersten FC Union, nach dem Spiel beim VfB Stuttgart Beke. Also schon wieder ein Unentschieden, schon wieder ein Punkt, wieder ein Rückstand, ja nicht gedreht, aber gut gemacht. Und vor allem Union hat richtig gut gespielt.
Ja, absolut. Also es war ein sehr, sehr gutes Auswärtsspiel in Stuttgart. Also ich war richtig begeistert, weil wir auch richtig mitgespielt haben. Wir waren bei den Torschüssen 10:6 auch vorne. Wir haben wesentlich mehr Eckbälle, wir haben mehr Flanken. Wir hatten wirklich ein ganz, ganz intensives Spiel und uns hat es eigentlich nicht gestört, dass wir innerhalb von 48 Stunden zweimal spielen durften, sondern eher im Gegenteil. Die Mannschaft war so gallig, war so fit, war so gierig auf dieses Spiel, dass man dann hinten raus auch verdient 1:1 gespielt hat. Und ich finde es ein bisschen schade, dass wir nicht gewonnen haben, weil die Chance war da. Leider sollte es nicht sein. Nübel hat dann doch noch pariert, aber was vor allen Dingen unsere drei Innenverteidiger liefern und die Defensive liefert, das ist in den letzten drei Spielen, wenn man sich das anschaut, wie man immer wieder zurückkommt, wie die Einwechselspieler ins Spiel eingreifen können, nochmal den entscheidenden Touch geben, dass wir nicht verlieren, einen Punkt holen. Also das ist schon bärenstark, muss man ganz klar sagen. Also das gestern war ein Brett von der Mannschaft wieder. Und das zündet halt immer, auch wenn jemand eingewechselt wird. Und dann sieht man, dass die Mannschaft topfit ist, innerlich total gestärkt und dass Baumi da in der Vergangenheit wirklich herausragende Arbeit gemacht hat, dass das so läuft, wie es läuft.
Ist total lustig hier, Axel. Axel Kruse ist da auf dem Fernseher, weil Leute vorbeilaufen und sich denken, warum reden die denn über Fußball eben? Gerade als die Reportage eingespielt wurde, haben viele große Augen gemacht. Also wir machen hier einen Podcast über Fußball mit Christian Beek und Axel Kruse vom RBB und reden einfach weiter über das Spiel vom 1. FC Union beim VfB Stuttgart. Am Ende ein 1:1. Und Axel, die Frage an dich, die ich manchmal gerne stelle, sollte sich Union freuen darüber, dass die Mannschaft tatsächlich in Stuttgart gepunktet hat, oder sollten sie sich ärgern, weil mehr drin gewesen wäre?
Ja, es ist so ein bisschen beides. Also erstmal muss man eins mal sagen, Beke hat das ja gerade angesprochen, Union hatte 48 Stunden weniger Erholungszeit im Vergleich zum VfB Stuttgart. Dann bist du in Stuttgart, das ist ja nicht so einfach. Und dann spielst du da, hast 20 Torschüsse. Deswegen sollte es dich vielleicht ein bisschen ärgern, dass du am Ende das Spiel nicht gewonnen hast. Aber insgesamt muss man einfach sagen, und das sind ja die ersten drei Spiele in der Rückrunde sowieso, wenn man sieht, welche Intensität die Mannschaft aufs Feld bringt, körperlich sind sie wirklich topfit, immer in den Zweikämpfen präsent. Das ist nicht so selbstverständlich. Und von daher, also Baumi hat es ja gesagt, es war jetzt ein leistungsgerechtes Unentschieden. Natürlich kannst du zum Schluss das Siegtor machen. Vielleicht wäre das dann ein bisschen too much gewesen. Außerdem muss man auch mal eins sagen, das Ding hält Nübel natürlich Weltklasse da, wie er da schnell runtergeht. Also ich bin ja kein Torwart-Experte, aber da habe ich schon gesehen, dass das eine besondere Klasse ist. Also insgesamt muss man einfach sagen, was mich freut für die Union-Fans, für die Union allgemein, dass man eben merkt, das ist eine Mannschaft und die geben immer 100%. Und das ist ja das, was wir auch immer hier sagen. Wenn du Spiele gewinnen willst in der Bundesliga, dann musst du immer dran sein, immer 100% erstmal geben, diese Leidenschaft, diese Basics, wie wir das immer nennen. Und das machen sie einfach und das macht auch Spaß, dann dazu zu gucken.
Und dein Freund Steffen Baumgart wird als Trainer immer Urs Fischereska, indem er nämlich... Auch was Einwechslungen angeht, jetzt zum wiederholten Male, er rotiert, er bringt Leute, die entscheiden Spiele. Wie viel ist davon Glück, wie viel ist davon eine besondere Trainerqualität?
Das ist nicht mehr Glück. Das ist, da steckt eine klare Idee dahinter, auch eine klare, sehr klare Einschätzung der Fähigkeit der Jungs. Es sind alle topfit, man sieht es an den drei Verteidigern hinten. Also die spielen drei Spiele in 8 Tagen ohne zu zucken. Das sind absolute Maschinen. Auch Rani Khedira, wenn man sich das anschaut, der zuckt auch nicht. 3 Spieler, 8 Tage. die auf der Außenbahn, da tauscht er mal wieder ein bisschen durch, auch noch auf den anderen Mittelfeldpositionen und vorne hat er ein Stück weit die Qual der Wahl. Allerdings treffen jetzt auch die Stürmer. Und das ist natürlich völlig ungewöhnlich, weil bisher nur die Verteidiger Tore geschossen haben. Und jetzt haben wir den Vorteil noch und jetzt wird es ganz verrückt wahrscheinlich demnächst. Aber die Mannschaft, das ist schon eine... Also ich hatte ein bisschen Sorge vor den zwei Auswärtsspielen jetzt im Schwäbischen, aber das waren tolle Spiele, auch zum Schluss immer den Lucky Punch gesetzt zum Unentschieden, beinahe noch gewonnen, gerade in Stuttgart. Also das ist wirklich kein Glück, sondern eine klare Ergebnisse von kontinuierlicher Arbeit, von mit den Jungs sich beschäftigen, von einer Idee für Spiel entwickeln, in der richtigen Situation die Mannschaft wechseln, verstärken, Akzente setzen und das hat nichts mehr mit Glück zu tun.
Das hört man gern. Ich habe mir gerade überlegt, wir sind ja auf der Grünen Woche, da geht es ja auch immer ein kleines bisschen ums Essen. Komm, kurze Nebenrunde, großes bisschen geht es ums Essen, also großes Stückchen. Sag mal schnell, Axel, beste Stadionwurst in Deutschland. Du warst ja auch, ich weiß, als Spieler hat man das ja alles nicht so mitnehmen können, aber du warst ja auch jahrelang Reporter. Also, bestes Stadion-Wursterlebnis in Deutschland.
Boah, da erwischt du mich jetzt auf dem falschen Fuß.
Ehrlich?
Außerdem, jetzt gibt es natürlich noch eins. Meine Frau passt immer auf, dass ich nicht zu dick werde. Deswegen darf ich so wenig Wurst essen. Mhm. Aber ich kann es dir nicht sagen, in welchem Stadion jetzt die beste Wurst gibt. Es sind viele Stadien, die toll sind, wo es die Wurst ist, die gut schmeckt. Aber die beste Wurst oder Currywurst gibt es sowieso. Berlin am Kudamm. Da hinten, also von daher, ich kann es nicht sagen.
Na gut, ich hätte da schon eine gewisse Reihenfolge, du nicht? Also du hast ja sogar erzählt, dass du als Spieler manchmal sogar nach dem Spiel noch eine Wurst gegessen hast.
Ja, aber die Erinnerung ist weit weg. Ja, habe ich mit Sicherheit, weil ich danach immer gleich ein Bier trinken wollte. Allerdings muss ich sagen, bei uns in Cottbus damals, wir hatten natürlich mit der Fleischreihende einen herausragenden Bratwurst, Currywurst, Bockwurstlieferant, der direkt quasi an der Spielerkabine war, da gab es nach dem Spiel immer die Bocki oder die Bratwurst und aber die Eberswalder in der alten Försterei mit Schinken, Ketchup drauf, Becherbier.
Kriegst du also jetzt für ein Jahr umsonst, weil du den Namen gesagt hast.
Ja, genau.
Ja, die haben es gerade nicht so leicht, also ach die so. Dürfen das schon mal kriegen.
Ist okay.
Ja.
Also jetzt, ich finde die in der alten Försterei auch gut. Bochum habe ich schon mal erzählt, ne? Ein Bochum, ein guter
Currywurst. Das habe ich nicht in Erinnerung.
Na gut, komm, dann lass uns den Spielort wechseln. Zur Union kommen wir ja gleich nochmal. Reden jetzt auch über das Spiel von Hertha BSC. Am Samstagabend ausverkauftes Berliner Olympiastadion. Wir machen das jetzt so. Das ist ja ein Spiel, was zwei Geschichten hat. Nämlich eine sportliche Geschichte und dann noch ein Drumherum, was aber immer noch relativ schwer aufzulösen ist. Wir werden uns dem trotzdem gleich noch widmen. Aber erstmal gucken wir oder hören wir vielmehr rein in den großen, allerdings relativ ruhigen Kessel. Hertha gegen Schalke zum Start der, sozusagen, ist es eigentlich Rückrunde? War es 18. Spieltag? Also,
ja
war es.
Rückrunde. Erster Spieltag war auf Schalke desaströs und jetzt war...
Und die Mannschaft ist viel weitergekommen.
Yep.
Und hat vieles verbessert und es hat eigentlich vieles gut geklappt. Und wir hören jetzt einfach nochmal rein ins Spiel von Hertha gegen Schalke. Im rbb24 Inforadio klang das so.
Schafft die Hertha das doch noch? 0-0, aber Hertha ist klar die bessere Mannschaft. Die werden sich ärgern, denn gegen den Tabellenführer war so viel mehr drin. Die Schalker mutlos nach vorne, nur ab und zu mal am Strafraum des Gegners. Keine echte Tormöglichkeit. Hertha hingegen alleine in der ersten Halbzeit hätte schon mit 3-0 führen müssen. Winkler alleine zweimal an Karius gescheitert. Und auch im zweiten Durchgang hat die Hertha hier mehr Druck produziert. Viele, viele super gute Möglichkeiten. Aber meistens war Karius dann Endstation. Jetzt Seguin, der den Ball reinbringt. Kopfballmöglichkeit. Karius ist da. Karius rettet den Punkt für Schalke 04.
Es war alles da und am Ende stand ein überragender Keeper im Tor und dementsprechend geht Schalke hier heute mit einem Punkt nach Hause und deshalb sehr bitter für uns, dass es nicht 3 sind, aber bin überzeugt, dass wir diese Leistung auch kompensieren können in den nächsten Wochen und dann muss diese Leistung auch belohnt werden mit einem Sieg dann.
Das war Stefan Leitl, der Trainer von Hertha BSC, mit seiner Analyse nach dem 0-0 beim oder gegen Schalke 04. Vorher unser rbb-Sportreporter Guido Ringel. Es kommen immer wieder Leute und gucken hier so, was ist denn da los? Hallo, guten Abend. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Tag auf der Grünen Woche. Hier ist der rbb mit seinem Fußball-Podcast mit Christian Beek und mit Axel Kruse zugeschaltet aus Florida. Wir reden jetzt gerade eine Runde über Herthas 0-0 gegen Schalke. Axel, Ich mache keine Witze über weniger werdende Haare und frage dich stattdessen lieber, hast du dich gefreut über das couragierte Auftreten der Herthaner oder hast du dich geärgert, weil es natürlich ein Sieg hätte sein sollen, können und müssen?
Nee, ich habe mich eher gefreut und ihr werdet euch jetzt wundern, aber außer das Ergebnis war das für meine Begriffe, für meine Sicht auf Fußball, war das für mich das beste Spiel der Saison. Weil du hast dem Gegner, war immer in der Tabellenführer, aus meiner Sicht sind die Schalker ein bisschen zu weit vorne, aber das sei mal dahingestellt. Oder das ist auch egal jetzt am Ende. Du hast keinen Torschuss zugelassen, also aufs Tor. Die haben kein Mal aufs Tor geschossen. Das war sehr, sehr ordentlich nach vorne. Hast du viele Torchancen gehabt, wo du eigentlich einen machen musst. Also insgesamt kommt dieses Spiel meiner Sicht auf Fußball sehr, sehr nah. Auch im Ballbesitz Chancen kreiert, weil wir ja immer gesagt haben, da kriegen die Schwierigkeiten. Wenn der Gegner dann mal sagt, okay, habt ihr mal den Ball? Aber nein, da haben wir auch gute Torchancen kreiert. Man muss einfach sagen, und das hat Leitli auch gerade gesagt, gescheitert sind wir an einem überragenden Karius. Ein bisschen natürlich auch an unserem Unvermögen, weil von diesen Torschancen, also gerade die beiden, die Winkler hatte, da musst du natürlich einen von machen, das ist schon klar. Aber ich sag mal so, der Reporter hat ja gerade gesagt, mutlos von den Schalkern. Nee, ich fand einfach gerade im Gegenpressing, wenn man gesehen hat, lange Bälle nach vorne, den zweiten Ball hatten immer wir. Also wir haben denen gar nicht die Gelegenheit gegeben, schnell nach vorne zu spielen, zu kontern. Und das ist ja das, was ich mag. Also wenn man direkt bei Ballverlust sofort wieder im Gegenpressing ist, sofort da ist, den Ball wieder erkämpft und dem Gegner halt keine Möglichkeit gibt, groß Chancen zu kreieren. Also das Spiel insgesamt stimmt mich wirklich positiv. Wenn man das konservieren kann und das zum Maßstab nimmt, dann muss ich sagen, dann haben wir gute Möglichkeiten. Du musst das nur von Woche zu Woche immer wieder abrufen. Und da werden wir sehen, ob sie das hinkriegen. Aber insgesamt, finde ich, war das ein tolles Spiel von der Mannschaft. Und zwar, man muss ja noch mal eins einberechnen, Rehse konnte nicht spielen. Toni Leistner war immer noch gesperrt. Jarc Ernst war auch nicht mit dabei. So, übrigens ist ja das eingetreten, was ich letzte Woche gesagt habe, wo wir das Thema hatten, Trainingslager ja oder nein. Das mit dem Wetter, auch du kommst dann natürlich aus dem schönen Wetter, kommst dann nach Hause, meistens gibt es dann irgendwelche Krankheiten im Flugzeug, die Klimaanlage läuft dann auch und so ist es ja dann passiert, dass da der ein oder andere krank geworden ist und eben, wie gesagt, was ich gerade gesagt habe, mit diesen Leuten, das sind ja eigentlich Stammspieler und die waren nicht dabei, da war das schon eine Top-Leistung.
Guck mal, richtig begeistert, der Axel, der ja in Florida Hertha gesehen hat. Bei ihm war es ein Nachmittagsspiel, bei uns war es ein Abendspiel. Teilst du die Begeisterung, Christian?
Ja, berechtigt, total berechtigt. Die Mannschaft war auf dem Punkt. Es ging gegen Schalke, da war auch ein bisschen was gut zu machen aus dem Hinspiel. Aber das hat man bravourös geliefert. Vor allen Dingen hat man hinten so wenig zugelassen und diese Stabilität gezeigt, die zweiten Bälle gehabt. Leider hat das Tor gefehlt. Es wäre mehr als verdient gewesen. Und was auch hinzukommt, die Atmosphäre war ja jetzt auch nicht so, dass es leistungsstimulierend war. Ja? Wir wussten alle und alle haben es auch mitbekommen, dass es Probleme gab. Die Ultras haben ihren Support eingestellt. In der zweiten Halbzeit wurde es ein bisschen besser. Und das macht ja auch was mit einer Mannschaft. Das macht ja auch mit den Jungs da auf dem Feld etwas. Und dafür haben sie es wirklich herausragend gezockt. Brauchen jetzt Punkte. Ne? Der Abstand nach Rom ist ähnlich geblieben. Sie haben nichts verloren. War ein wichtiges Spiel, es nicht zu verlieren. Gewinnen wäre natürlich besser gewesen. Aber haben auf jeden Fall gezeigt, dass auch die Vorbereitung wieder gezeigt hat, dass es wichtig ist, als Mannschaft gemeinsam wegzureisen, zu arbeiten, sich zusammenzufinden, Prozentpunkte zu sammeln und dann kannst du ein Fußball spielen. Und es war ein geiles Spiel.
Ich hatte ein bisschen zwischendurch den Eindruck, es ist wie öffentliches Torwarttraining für Loris Karius, weil klar, er hatte ein dramatisches Chancenübergewicht, allerdings so wirklich zwingend. Ne? Also wenn du dir jede Parade von Karius nach der anderen anguckst, eben gerade beim Spiel von Union in Stuttgart, hat Axel nochmal die eine Parade von Nübel herausgestellt, die wirklich überragend war, weil der Ball unfassbar schwer war. Renault hat auch ein, zwei wirklich gut gehabt. Ich finde, dass die Offensive von Hertha fast bei allen Chancen, ja, also sie haben halt einem guten Torwart auch immer eine Chance gelassen, den zu kriegen, ne?
Ja, aber Karius ist ja nun auch kein Fallobst als Torhüter. Der ahnt natürlich die Situation, wohin geschossen wird. Der hat dann nochmal ein ganz anderes Timing. Und da musst du dann sicherlich was anderes auspacken, um den zu schlagen. Aber der hatte auch einen Sahnetag. Ja, den hat er auch nicht jedes Mal. Und demzufolge war das aber
Recording in progress.
Kein Vorwurf, würde ich da, sondern eher
ein Axel Kruse hätte einen davon gemacht, sage ich mal. Axel, welchen hättest du gemacht?
Ich sag
Und wenn's der Kopfball ganz am Ende wäre, den man einfach nochmal anders drücken oder platzieren kann?
Ja, also da hast du ja recht. Also der Kopfball ganz zum Schluss, den kannst du viel besser platzieren. Aber ich finde die beiden Chancen von Winkler. Und ja, das ist dann auch eine Qualitätsfrage. Das ist dann am Ende auch eine Qualitätsfrage. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er dann so einen Chancenbucher betreibt. Und von daher, also ich finde erst Makarios, eigentlich ist das ja ein Witz, dass der in der zweiten Liga spielt, muss man ja auch mal sagen. Das ist ja internationale Qualität. Ich meine, der hat schon in Top-Vereinen gespielt. So. Aber er hat eben das gemacht, was ein erfahrener Torwart macht. Bleibt mal stehen. Also es ging ja gar nicht um die tollen Reflexe, sondern bleibt stehen, macht sich groß. Und von uns hat dann natürlich die Konsequenz ein bisschen gefehlt. Und das ist der einzige Kritikpunkt, den ich auch habe. Was ich immer so schön sage, wenn was auf dem Tisch liegt, nimm es mit und geh nach Hause. Aber da waren wir endlich konsequent genug, haben dann Chancenbucher betrieben. Aber gut, das ist dann, manchmal ist das so. Dann hast du Spiele, erinnert euch mal an Kaiserslautern, da schießt er dann noch so und da ist jeder Ball ein Treffer. Also von daher, mir geht es um die Leistung insgesamt, der gesamten Mannschaft. Und das war eben sehr, sehr ordentlich, ob das defensiv ist oder eben offensiv, fand ich das sehr, sehr gut. Und wenn du das, wie gesagt, konservieren kannst, dann gucken wir eigentlich gut in die Zukunft.
Die Gegenwart sieht so aus, Hertha ist Tabellensiebter, wie ich hier aus der Sportschau-App ablese, mit 29 Punkten, Schalke 38 Punkte, Tabellenerster, Elversberg und Darmstadt dahinter mit 34. Das sind 5 Punkte und es ist schon noch eine ganze Weile zu gehen. Und Hertha spielt ja jetzt noch gegen mutmaßliche Konkurrenten im hoffentlichen Aufstiegskampf. Also da geht schon noch was. Das halten wir mal fest nach dieser Leistung. Und gucken jetzt nochmal zur Union. Jetzt ohne Einspieler, weil das ist ja schon ein bisschen her. Aber am Donnerstag hat ja Union in Augsburg gespielt. Auch da einen ganz späten Ausgleich gemacht. Das auch noch in Unterzahl. Was hast du von dem Spiel mitgenommen? Was bleibt da hängen? Was müssen wir uns merken im weiteren Saisonverlauf? Warum bei Augsburg auch wichtig?
Naja, weil das war so ein Spiel, was man dachte, vermeintlich im Griff zu haben. Man hatte wesentlich mehr Spielanteile, war mit einer gewissen Dominanz ausgestattet und ich sag mal, die erste halbe Stunde, 35 Minuten, bis dieses Bällchen-Reinschmeißerei oder Ping-Pong, was dann auf dem Feld da rumlag, wo das Spiel unterbrochen war, aus Fangründen, drehte das ein Stück weit und Augsburg machte echt Dampf und macht so einen Sonntagsschuss oben rechts rein. Ich glaube, den schießt er nicht normal, wenn er sich 20 Bälle hinlegt.
Ein Wahnsinnsschuss.
Wirklich ein Hammerschuss. Steht 1-0 dann für Augsburg und dann waren die Jungs aber erstaunlicherweise trotz all dem dann in der zweiten Halbzeit hellwach bei der Sache und dann haben es die Wechsel ausgemacht, die in der 60., 65. loslegten. Ljubusic kam rein, hat viel ausgelöst, hat das ganze Spiel mit seiner Aktivität verändert. Und das sind so Sachen, die diese Mannschaft gerade auszeichnen. Sie wechseln und verändern die Spielart, können mehr Dampf machen, kommen über die Außen, spielen Flanken, setzen den Gegner unter Druck. Hast natürlich ein bisschen Schwein beim 1-1, ja, kurz vor Schluss. Aber das ist ja das dann, was du bekommst, wenn du so in der Art und Weise den Gegner bearbeitest und nicht verlieren willst. Und da muss man ganz klar sagen, die Mannschaft hat so viel Willen drin stecken, nicht verlieren zu wollen, den Punkt zu holen oder den Sieg abzuholen. Es war in Augsburg, also ich habe es auch nicht mehr geglaubt. Ich dachte, Mensch, das geht hier heute in die Hose. Aber bupp, da war man denn da. Ljubicic macht und hat den Fuß drin. Und Ilic hat es natürlich auch gegönnt. Das sollte wieder nicht sein. Er hat auch gestern gegen Pfosten geschossen. Sollte auch wieder nicht sein, aber es wird schon noch kommen. Ja, lange Rede. Spiel war eigentlich so, wie ich es auch früher hatte. Du denkst, du hast es im Griff und kriegst auf einmal einen rein und denkst, wo kommt denn der jetzt her und musst dann so ein Spiel noch drehen beziehungsweise wenigstens einen Punkt holen, was immer unangenehm war und das haben sie stark gemacht.
Derek Köhn, rote Karte. Ich fand es ein bisschen unglücklich, weil er eigentlich die Aktion am Ball...
War unglücklich.
Am Ball, er macht es gut, aber er kann es trotzdem nicht machen, ne?
Nein, das ist dann so eine Szene, wo der... Diejenige wirklich nichts dafür kann, dafür jetzt auch zwei Spiele zu geben. Okay, der Fuß hat da nichts zu suchen, aber da ist ja nicht in irgendeiner Form irgendwas, ist ja auch nicht ins Risiko gegangen. Das ist eine Situation, die passieren kann. Ja, leider rot, leider zwei Spiele. Schade drum, aber so sind die Regeln. Aber früher hätte es da einen Freistoß gegeben.
Ja, das kann gut sein. Axel, ich rede mit dir immer am allerliebsten über Stürmer. Union rotiert immer mehr Stürmer rein. Jetzt zuletzt Ljubicic mit zwei Treffern, die beide ein bisschen kurios, aber irgendwie auch instinktgetrieben waren. Welcher Stürmer macht dir im Moment aus Unioner Sicht die meiste Freude?
Ach, ich finde immer, auch wenn ihr davon erzählt, glückliches Tor oder das auch immer, interessiert einen Toten. Weil der Ball ist im Tor. Du kriegst übrigens auch nur ein Tor für ein hübsches Tor und für einfach über die Linie drückt, gibt es auch nur einen Scorerpunkt. Also insgesamt das Gute bei Union, dass du dich nicht auf einen festlegen musst. Also dass sie unterschiedlich treffen. Ja, Ilic tut mir ein bisschen leid, wenn ich ganz ehrlich bin. Beke hat es gerade gesagt, gegen Stuttgart. Das macht er richtig gut, läuft Richtung Tor. Das war auch ein Winkel, da musst du den nicht unbedingt reinmachen. Hat einen guten Abschluss und der geht dann an Pfosten. Aber es gibt eben so eine Zeiten, wo du eine Weile nicht triffst. Ist bei ihm ist es schon extrem lang und das Selbstvertrauen geht dann auch weg. Aber ich finde ihm gut, dass Baumi ihn trotzdem immer wieder bringt. Weil Jörg Berger hat früher mal gesagt, ein Stürmer ist wie ein Torwart, der braucht Vertrauen. Und der braucht eine lange Zeit Vertrauen. Bevor ich den Torwart rausnehme, das dauert ewig. Und genauso ist es bei einem Stürmer, bevor ich den rausnehme, muss das auch eine Weile dauern. Also von daher, dem gönne ich nur wirklich jetzt demnächst mal ein Tor.
So ein Hattrick wäre gut für den.
Ja, weil ich weiß ja, wie das dann ist, so innerlich, so dass der Frist dich. Das zerfrisst dich und alle. Und dann wird jeder rechnet dir den Mist ja vor. Jetzt hast du 8.750 Minuten das Tor nicht getroffen. Am liebsten könntest du dem Reporter das Mikro sonst wohin stecken. muss ich dann wirklich zusammenreißen. Mir tut das, wie gesagt, immer total leid. Und ich habe da so, da kommen dann so alte Erinnerungen hoch von früher manchmal. Deswegen, es wäre ganz gut beim nächsten Spiel, wenn er dann mal trifft, dann halten alle ihren Mund.
So ist das. Axel Kruse live zugeschaltet aus Florida. Und wir sind hier auf der Grünen Woche. Christian Beek und ich, Dirk Walsdorf vom RBB Sport. Unser Bild wird heute umgesetzt von der Berliner Hochschule für Technik BHT. Das ist eine schöne Kooperation.
Läuft übrigens ganz wunderbar, ne? Besser RBB als Sender drüben, finde ich. Also.
Findest du? Na, dann laden wir die alle das nächste Mal zu uns wieder rein. Nein. Die Kolleginnen und Kollegen im Sender machen ganz wunderbare Arbeit, zeichnen uns hier nebenbei mit, damit der Podcast noch heute Abend in alle Podcast-Player geht, morgen bei YouTube zu sehen ist und dann in der Nacht zum Mittwoch im RBB-Fernsehen. Wir haben auch Rubriken in diesem Podcast, aber bevor wir zur nächsten Rubrik kommen, weil wir auf der Grünen Woche sind, will ich noch mal kurz über das Essen reden. Ja? Sag mir ganz kurz, Beke, Lieblingsessen vorm und nach dem Spiel in der Kabine? Zu deiner aktiven. Ich weiß, dass bei Union noch vor 10 Jahren der Speiseplan eine Katastrophe war. Da standen die Weizenkuchen rum und so. Ich will gar nicht wissen, wie das zu deiner aktiven Zeit war. Aber was hast denn du so vor und nach dem Spiel? Nach dem Spiel haben wir schon, warst du beim Fleisch und vor dem Spiel?
Also wir wussten tatsächlich schon, dass man Nudeln mit grünem Salat und am besten so ein bisschen Bolognese, dass das am besten ankommt im Körper.
Bravo.
Als ich damals gestartet bin bei Stahl Brandenburg, gab es auf der Fahrt nach Jena, werde ich nie vergessen, noch einen kleinen Boxenstopp. Und da wurden die Rouladen, Rotkohl und Kartoffeln rausgeholt, die du auf der Autobahn gefuttert hast.
Klassisches Boxenstopp.
Also klassischer Boxenstopp, da war ich 17, 18 Jahre alt.
Im Reisebus mit einer Roulade auf dem Schoß?
Wir hatten die Chevys schon, also DDR-Chevys, wo die eingepackt waren, ja, die Boxen. Und dann ging es raus am Parkplatz, wurde ausgepackt hier aus der NVA-Box. Aber das hat sich dann gedreht und man ist in erster Linie da auf dem Pasta-Trip gewesen, muss man ganz klar sagen. Ja. Aber es war ja dann auch nur nach dem Spiel vor allem die Grundlage für das, was danach kommt. Also du musstest ja zusehen, dass du halt auch wirklich was isst, sonst ist ja der Abend zeitig beendet. Und vor dem Spiel war halt, komm, ist das, wo du nicht so viel Sodbrennen hast, damit du richtig marschieren kannst. Also war das ja noch zu meiner Zeit. Das hat sich jetzt natürlich alles gedreht. Da wird ja alles gemessen und auseinandergenommen. Und ich weiß gar nicht, wie schnell ich gewesen wäre, wenn ich das alles noch erlebt hätte. Ja. Aber es sollte nicht sein. Es war jedenfalls, es fühlte sich leichter an. Obwohl mit meinem heutigen Wissen hätte ich wahrscheinlich auch vieles anders gemacht. Und aber wieder auch nicht, weil dann hätte ich so viel verpasst. Also es war eine andere Zeit, eine wilde Zeit, eine sehr spannende und vor allem nach dem Spiel immer eine sehr genossene Zeit.
Axel, du hast ja auch bei Eintracht Frankfurt beim VfB Stuttgart gespielt. Gibt es da eigentlich regionale Spezialitäten in der Kabine? Also dann Maultaschen einerseits oder bei Stepanovic vielleicht eine Ladung Cevapcici? Wie war das?
Also es gibt nach dem Spiel wirklich regionale Spezialitäten, nämlich unterschiedliches Bier. Also von daher, also bei uns in Eintracht Frankfurt weiß ich noch, wir hatten hinten in der Kabine ein Entspannungsbecken. Uli Stein hat dann unserem Zeugwart, dem leider schon verstorbenen Toni Hübler, gesagt, Toni, hol mal Bier. Dann hat er irgendwie 10 Bier geholt, dann wurden die Zigaretten ausgepackt und dann hat man einfach mal schön gemütlich im Entspannungsbecken gelegen, Zigarettchen geraucht, Bier getrunken. Das war, wie Beke gesagt hat,
Leistungssport Deutschland,
Zeit.
Frühe 90er Jahre.
Na, ich sag ja immer, wir waren früher Fußballspieler, die sind heute Leistungssportler. Also von daher, das war völlig normal, dass das so ging. Und dann hast du auch mal nach dem Spiel einfach nochmal eine Currywurst nebenbei. Also da hat ja keiner so extrem drauf geachtet. Also das ist heute wirklich richtig gut, was man da macht, direkt nach dem Spiel genau das richtige Essen, weil eben man irgendwann erkannt hat, weil direkt nach dem Spiel, nach so einer harten Leistung, muss man eben direkt wieder die richtigen Sachen zu sich nehmen. Aber das war früher eben nicht so. Aber es war eben auch schön, weil ganz ehrlich, deswegen haben wir alle Fußball gespielt, in dieser Gemeinschaft schön Bierchen trinken und danach vielleicht noch weggehen oder irgendwie sowas. Das war natürlich auch besonders schön.
Ja.
Ja, aber die Zeiten sind dann doch einigermaßen, also die Gemeinschaft gibt es noch und also Bier gibt es auch, aber nur wenn was gewonnen wurde.
Heutzutage kannst du nicht mehr einfach so ins Tanzlokal gehen, ne? Das geht nicht mehr. Ne?
Alles gleich, auf Social Media.
Du wirst gleich verewigt auf Social Media.
Genau. Alles auf Social Media.
Das Thema in Charlottenburg.
Lass uns kurz den Schlenker machen zu der traurigsten Geschichte dieses Wochenendes und ich will vorweg schieben, dass es... auch jetzt für uns noch ganz schwer ist zu sagen, was da genau passiert ist. Und deswegen müssen wir da ein bisschen aufpassen. Was wir wissen ist, dass es beim Spiel von Hertha gegen Schalke Auseinandersetzungen zwischen der Polizei und Teilen der Fans gab und dass am Ende auf beiden Seiten Verletzte zu beklagen sind. 52 ist da die Zahl. Es gibt abweichende Darstellungen im Moment von der Polizei und von den Fans. Auch der Verein Hertha BSC hat sich geäußert und hat seine Sorge zum Ausdruck gebracht. Auch aus Schalke gibt es Schilderungen, die auch kritisch sind mit dem Polizeieinsatz. Es soll in Berlin dazu morgen und übermorgen, glaube ich, weitere Aufarbeitungsrunden geben. Die sind auch notwendig. Was wir wissen ist, es gab also leider Verletzte zu beklagen auf beiden Seiten. Es gab ein ausverkauftes Stadion, in dem es ganz ruhig war. Das hat auch keiner erwartet. Christian, was geht dir einfach so insgesamt durch den Kopf in so einer Situation, wissend, dass im Moment keiner ganz genau sagen kann, ich habe die Wahrheit zu diesen Vorkommnissen, ich weiß genau, was passiert ist, weil so weit sind wir noch nicht.
Ja, das ist für einen Außenstehenden wie mich, ich war auch gar nicht dabei, natürlich total schwierig. Aber alles, was mit Gewalt zu tun hat, also gehört eigentlich überhaupt nicht eigentlich, es gehört nicht dahin. Es ist, wie auch immer es entstanden ist, aber dass dann so eine Menge an Verletzten dabei rauskommen, also ehrlich, das darf nicht sein. Also dieses Gewaltpotenzial, was auf welchen Ebenen auch immer dann dabei ist, es muss möglich sein, das zu verhindern. Es muss bei aller Konfliktsituation, die man hat, zu 100% möglich sein, dass man nicht in so eine Spirale läuft. Und das ist eigentlich das, was total schade ist und einen auch traurig macht, weil es wäre ein sensationelles Fußballfest geworden. 72.000 waren im Stadion. Sie haben sich mit welcher Aktion auch immer es war, wer der Auslöser war, wer der Trigger war, halt die Atmosphäre zu dem Spiel gekillt. Und aber wie schlimmer ist ja die ganzen Verletzten, die daraus entstanden sind, die jetzt im Krankenhaus liegen, die Familien haben, die sich Sorgen gemacht haben. Und das ist es dann einfach auch überhaupt nicht wert, weil wir sind zu einem Fußballspiel angereist. Und das ist schon schaurig. Und wir haben es zu oft, egal wo, egal wie, in welcher Klasse, es findet zu oft statt. Die Gesellschaft ist so aggressiv geworden. Und das macht einen schon Sorgen und ist überhaupt nicht schön.
Ja, mehr als ein Wermutstropfen, sondern wirklich ein sehr, sehr bedenklicher Vorfall. Und Axel, wir wissen, du bist in Florida, du bist weit weg, du warst nicht im Stadion, du warst sozusagen viele tausend Kilometer an einem Fernsehschirm, hast eigentlich Fußball geguckt und auch du kannst nicht genau wissen, wer da wann, wie, wen genau provoziert und angegriffen hat. Und trotzdem hast du wahrscheinlich auch dir deine Gedanken gemacht. Hast du dem noch was hinzuzufügen zu dem, was Beke gesagt hat?
Also erstmal eins, wie Beke das gerade gesagt hat, Gewalt ist immer keine Lösung am Ende. Dann hast du gesagt, die Fans, wir reden hier von einigen wenigen, also die Fans immer, das ist mir immer zu pauschal. So, und dann, die Polizei muss ja jetzt für sich aufarbeiten, haben sie verhältnismäßig reagiert oder nicht. Nur, das spielt doch gar keine Rolle. Das Entscheidende ist doch einfach, als Polizei, wenn mir das nicht passt, also Dirk, wenn wir beide auf der Straße rumrennen und ich werde verhaftet und du befindest das ungerecht, dann prügelst du auf den Polizisten ein und dann schmeißt du mit Stühlen und mit Holzstangen. Was soll denn das? So, und das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich habe mir natürlich Gedanken gemacht dazu und ich habe mir einfach mal rbb24, finden wir ja ganz gut alle, rbb24.de. So, und da war ein Leserbrief von der Sanit und das sagt alles über diese ganze Situation in dem Stadion, weil es ist am Ende ist es nämlich ein Machtkampf zwischen der Polizei und den Fans am Ende. Wer hat die Hoheit über die Kurve? Und ich lese das jetzt mal vor. Nach über 45 Jahren im ehrenamtlichen Sanitätsdienst, auch im Stadion, stelle ich fest, die Polizei hat sich stark verändert. Sie hat dazugelernt, sich angepasst, sowohl an politische Vorgaben als auch an das Verhalten bestimmter Fans. Diese hingegen sind gleich geblieben. Viel Alkohol, viel Pöbelei, viel Stress mit gegnerischen Anhängern. Das betrifft jedoch nur 1,5 bis 2% der Besucher. Diese kleine Gruppe glaubt festlegen zu können, wer ein richtiger Fan ist, wie sich die Polizei zu verhalten hat und sogar, wer zuerst medizinisch versorgt werden darf. Den konkreten Fall habe ich selbst nicht erlebt, doch weckt er viele Erinnerungen. Menschen mit übersteigerter Selbstbezogenheit nennt man Egozentriker. Die Frage ist, sollte man sich an ihnen orientieren oder an der großen Mehrheit der Fans, die jedes Wochenende friedlich bleibt? Und das ist mein Punkt. Das sagt für mich alles. Und wunderbar, Hertha-Fan der Sanni, das ist nämlich genau das Richtige. So, und ich habe noch ein Zitat. Bei euch war es ja, die Woche war ja der Vorsänger Robert Kreisel. Der hat ja sein Zitat, wie ich bei euch gelesen habe, die Polizei tritt immer mehr in Bereiche ein, die auch in Absprache mit dem Verein für die Fans gekennzeichnet sind. Sie kommen uns zu nah. Okay, jetzt ist ja schon klar, worauf es da hinausgeht. Also, die Polizei darf die Fanbereiche nicht betreten, sie kommen uns zu nahe. Wie gesagt, das Problem ist, man hat die letzten Jahre, natürlich konnte man da machen, was man will. Und jetzt die Polizei, warum auch immer, das weiß ich nicht, warum die Polizei jetzt härter durchgreift. Jetzt gibt es da ein Problem. Aber nochmal, es berechtigt doch nicht, wenn man einen von euch verhaftet, dass ich von hinten komme und sage, passt mir jetzt nicht und ich kloppe mich jetzt mit der Polizei. Das ist ja wohl der Witz des Jahres.
Und trotzdem bin ich gespannt, was am Ende dabei rauskommt, wenn aufgearbeitet wird, ob dieser Polizeieinsatz verhältnismäßig war. Das hast du ja auch gesagt. Also ich glaube, es gibt Fragen auf allen Seiten. Aber natürlich sind solche Statements wie das von dem Sanitäter im Olympiastadion, was du aus den Diskussionen bei rbb24 unter unserem langen und, wie ich finde, sehr informativen Artikel vorgelesen hast, auch einfach wichtige Perspektiven und auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir werden das zwangsläufig weiter verfolgen und hoffen einfach, dass am Ende das, was du gesagt hast, Christian, wieder zurückkehrt, nämlich ein friedliches Fußballfeiern. Gerne auch gleich am nächsten Spieltag, da sind wir gleich.
Das Thema in Köpenick.
Ihr seid jetzt neuerdings unschlagbar, ihr könnt...
Stürmer schießen Tore,
Rückstände drehen, also du hast so viele gute
Themen. Wir werden morgen 60 Jahre alt.
Ach richtig,
riesen,
stimmt.
Riesen Parkplatzfest,
Riesending.
Festzelt aufgebaut.
Muss man ja immer für uns Wessis nochmal sagen, die ganzen Ostvereine werden jetzt 60.
Ja. Alle werden im Januar diesen Jahres 60 Jahre alt, alle.
Genau, ja. Willst du nochmal kurz erklären uns Wessis, warum das so war?
Ja, weil zu dem Zeitpunkt alle gegründet wurden.
Deswegen ja, war das weil so. Die doch auch dann zu Betriebssport...
BSG oder Fußballclubs wurden wir.
Ja. Genau, deswegen können jetzt alle feiern. Jetzt Dienstag ihr, dann dein alter Verein Energie Cottbus, eine Woche später.
Genau. Hansa auch, war auch schon dran. Also letzte Woche läuft wirklich, ich weiß nicht, Erzgebirge Aue, käme mir jetzt nicht aus, wann die feiern, aber die müssten jetzt eigentlich die Tage auch dran gewesen sein. Chemie Leipzig bestimmt auch, Lokomotive.
Ja, das ist so schön. Genau, und heiß begehrt. Union wollte ja eigentlich eine öffentliche Mitgliederversammlung da machen.
Ja, mal verschoben in den Sommer hinein.
Weil zu viele Tausend kommen wollten.
Ja, weil wenn man 80.000 Mitglieder hat und eine Halle für 4.000 oder ein Festzelt, wird es knapp und eng. Ja, aber ich finde es ja schön, dass man das so setzt, dass man das macht, dass die Fans kommen können, dass man den Tag genießen kann. Ganz, ganz tolle Geschichte. Großartig.
Ja, das ist wunderbar und wäre möglicherweise, also in einem normalen Podcast, den wir nicht live von der Grünen Woche ich hole mir gleich noch so eine Currywurst da drüben, glaube ich, wäre das Thema in Köpenick. Wir haben jetzt noch so knapp 10 Minuten und wir müssen ja auch unsere Rubriken trotzdem irgendwo bedienen. Naja, wir schaffen das schon. Also, kommt das gerade in Lauf.
Unioner der Woche.
Steffen Baumgart. Ja, ich konnte es letzten Sonntag, ging es nicht, ja, weil wir hatten da, also letzten Montag ging es nicht, weil da gab es in der Vorwoche ein Thema. Und also, wie er diese Mannschaft, vor allem wie er es immer wieder durchsteuert, die Spiele zu drehen mit Einwechslungen, also, und diese Fitness, was die Jungs da an den Tag legen, also, fantastische Trainerarbeit, finde ich das derzeit, die Jungs aus denen alles rauszuholen. Und da fällt mir gleich ein grandioser Kommentar des Präsidenten ein. Wer Fußballqualität bei Union Berlin entwickeln möchte, fliegt raus. Also hier wird Fußball gearbeitet, hier werden Punkte gesammelt, hier wird gerammelt, dass hier der Dreier kommt. Und das machen die derzeit herausragend. Das ist Baumi und sein Staff, sein Team dahinter. Mit Kevin McKenna, Sebastian Bönig, der Fitnesstrainer, das ist schon krass, ist schon geil.
Und dafür wurde sein Vertrag verlängert. Wie lange eigentlich?
Wahrscheinlich bis 2037 oder so. Aber es ist ein riesengroßes Geheimnis natürlich. Ja, freue ich mich total für ihn, habe ihm das auch gleich mitgeteilt, weil so klar war das gar nicht, dass das gut geht. Ja. Ja. Und er hat es gerockt. Die Mannschaft hat er komplett im Griff. Die flitzen nach seiner Pfeife. Was willst du mehr?
Herr Tana der Woche.
Ich brauche Hilfe. Ich brauche einfach Hilfe. Du bist ja da immer sehr weit vorne, sag mal.
Ja, ich überlege jetzt gerade, wenn wir nochmal gucken, also Hertha hatte so viele Ausfälle, vielleicht können wir ein bisschen in die Reihe derer gucken, die gespielt haben, obwohl man nicht zwingend mit ihnen gerechnet hätte, wenn die Stammkräfte da am Start gewesen wären, sowas in der Richtung.
Was? Wer zum Beispiel wirklich wieder mal ein sehr geiles Spiel gemacht hat, ist Eichhorn. Kenneth Eichhorn. Also das muss man wirklich sagen, darf ja nicht vergessen. Es gibt ja die normalen Spiele und dann gibt es ja die Spitzenspiele.
Ja.
Und mit 16 Jahren dann auch so abgebrüht, auch so seinen Stempel aufzudrücken bei so einem Spiel, das ist nicht selbstverständlich. Und da muss man sagen, er macht auch den nächsten Schritt schon. Ich weiß nicht, ob es jetzt nur an ihm liegt oder ob das Trainerteam ihn auch gut weiterentwickelt. Da bin ich übrigens gerade bei Baumi. Das ist ja nicht nur, dass er die Mannschaft weiterentwickelt, sondern man hat auch das Gefühl, dass er einzelne Spieler weiterentwickelt. Das finde ich ja immer ganz, ganz wichtig bei einem Trainer. Und wie gesagt, Kenneth Eichhorn mit, 16 Jahren, Topspiel, 70.000 Leute im Stadion, so eine souveräne, abgebrühte Leistung, das ist schon großes Kino.
Eine blöde gelbe Karte, also eine blöde gelbe Karte war gar nichts, ne? Könnt ihr euch erinnern an die Szene?
Ist halt so.
Ja, ist doof.
Ja.
Am Ende werden wir uns über jedes Spiel freuen, dass man den Jungen noch live sehen kann.
Der Junge ist 16 Jahre alt, ist herausragend. Ja, das ist wirklich... Wie er damit umgeht, genialer Spieler. Mal sehen, was es noch wird. Schauen wir mal.
Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ist auch eine schöne Überleitung zu unserem letzten Programmpunkt, den wir natürlich ausfüllen müssen. Denn
Vorspiel.
Wir blicken auch nach vorne. Hertha spielt am Samstag das Lieblingsspiel der Saison. Zumindest was Auswärtsspiele angeht. Denn es geht zu den Freunden nach Karlsruhe. 13 Uhr.
In
Ausschnitten live im RBB 24 Inforadio und komplett zu hören in der ARD Audiothek oder in der Sportschau-App. Karlsruhe ist von den Punkten her nur 4 Zähler von der Hertha entfernt, allerdings deutlich schlechtere Tordifferenz. 7 zu Gast bei 9. Und Axel, wenn ihr noch was reißen wollt diese Saison, dann ist es egal, ob ihr so schön spielt wie gegen Schalke, aber ihr müsst gewinnen.
Absolut. Also da gibt's oder da beißt die Maus keinen Faden ab. So heißt es ja ordnungsgemäß. Also von daher, es wäre eben schön gewesen, wenn du gegen Schalke dann 3er gemacht hättest. Denn man hat ja gesehen, die Konkurrenz hat auch geschwächelt. Wärst du ein Stück dichter gekommen, so bleibst du da mit dem Abstand. Und du brauchst einen 3er, um oben dabei zu bleiben. Weil irgendeiner von denen vor dir wird gewinnen. Und von daher, schwieriges Spiel. Ich habe dann immer so ein Problem, also Fanfreundschaft, ja, wunderbar, alles gut. Aber es geht darum, dass wir die 3 Punkte da haben. Und aber nochmal, ich bin positiv, wenn ich das Spiel gegen Schalke sehe, wie wir da gespielt haben, in allen Bereichen. Wenn wir das wieder so auf die Platte bringen, dann ist das Problem, dann werden wir da auch gewinnen am Ende. Und dann werden übrigens die Tore auffallen. Und übrigens, Karlsruhe hat nicht Karius im Tor. Also von daher ist das auch nochmal ein Vorteil. Aber insgesamt nochmal, du brauchst diesen Dreier, um oben dran zu bleiben. Weil wenn du da vielleicht nur ein Unentschieden machst oder man kann nicht drüber nachdenken, dass du da verlierst. Erstens ist Karlsruhe dann mit dran, weil die sind nur 3 Punkte dahinter. Und zweitens, wie gesagt, werden die oben dann den Abstand vergrößern und dann wird der Druck natürlich auch immer größer, gewinnen zu müssen. Und das ist, glaube ich, nie so gut.
Union hat gar keinen Druck, aber dafür so einen vermeintlichen Lieblingsgegner im Stadion an der Alten Försterei. Wir erinnern uns immer noch gerne an die erste Saison unseres Podcasts Hauptstadt Derby, als das Heimspiel gegen Dortmund die Initialzündung zum Start in eine wunderbare Bundesliga-Geschichte war. Jetzt kommt also der BVB wieder. Die werden mit gar nicht so viel Vorfreude nach Berlin kommen, weil ich glaube, im Moment spielt man wieder keiner gerne. Beim ersten FC Union, wie spielst du gegen Borussia Dortmund am Samstagabend um 18.30 Uhr, Christian?
Volle Lotto. Voll drauf. Alles, was geht. Weil
Rammeln!
Die Dortmunder können viel ab, aber nicht diese Spielweise. Also das zeigen die jedes Wochenende, dass sie damit wenig am Hut haben. Und für uns ist die absolute Devise. Okay, die Intensität, die musst du so hochschrauben gegen diese Fußballmannschaft, weil die wollen wirklich nur spielen und zocken. Und wenn du da diese Genialität in der Aggressivität hinkriegst, also, ich bin mir sicher, wenn wir das schaffen, gewinnen wir das Spiel. Wir sind dann in allen Belangen, die wir da liefern können, auch wirklich besser. Sollten wir es nicht umsetzen können, Dortmund, klasse Fußballmannschaft, individuell, haben die alles drauf, was es geben kann, Top-Spieler dabei. Aber wie gesagt, bei dem Basic zu ackern, zu fighten, den Gegner auf links zu drehen und das Spiel zu gewinnen, da sind wir ganz weit vorne. Das kann in Dortmund nur der Trainer, aber der spielt nicht mehr mit.
Das konnte er allerdings wirklich. Hast du gerade gesagt, Genialität in der Aggressivität?
Ja, ich habe mir beim Denken hier was ausgedacht, weil Wahnsinn. Früher hatte ich die faire Brutalität ja. Und jetzt war es die geniale Aggressivität. Aber ich glaube, das können wir liefern.
Ja, also ich guck mal gerade, das ist jetzt das Ende der Folge 237 des Hauptstadt-Derby-Podcasts und du hast es geschafft, nochmal ein neues Motto zu setzen. Nicht schlecht.
Wortreicher Tag heute schon.
Das ist absolut richtig. So, Axel Kruse wird jetzt versuchen, aus 15 Grad in Florida vielleicht heute im Tagesverlauf noch 18, 19, 20 zu machen auf dem Tennisplatz?
Ja, es sollen heute 20 Grad werden. Ist ja für Tennisspielen auch wunderbar. Also das ist ordentlich, die Sonne scheint. Ich sehe keine Wolke auf der Seite. Ist ein bisschen windig, also ja, kann ich auch ein bisschen jammern, weil dann ist mein Ballwurf nicht so gut, wenn der Wind so da ist.
Ist klar.
Aber gut, das werden wir hinkriegen. Und übrigens, heute Abend hier, also bei euch heute nach, ist das College-Finale. Und das ist in Miami hier im Hard Rock Stadium. Und wer spielt da? Die Miami Hurricanes. So, und dann gehe ich hier vorne schön auf so ein kleines Plätzchen. Da gibt es einen kleinen Gin Tonic und dann gucke ich mir das Spielchen schön mit ein paar verrückten Amis
an. Können wir jetzt ausmachen?
Siehst du, und was mache ich? Ich gehe bei mir auf die Terrasse und werde die Getränke von der Geburtstagsfeier reinholen. Warum, Axel? Weil hier diese Woche wieder -7, -8 Grad angesagt sind und dann platzt der ganze Kram. Also 1:0 für Kruse in Florida. Liebe Gäste auf der Grünen Woche, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr das öfter mal mitnehmen wollt und vielleicht ohne dabei ein Eis, eine Waffel oder eine Wurst zu essen, sondern einfach nur zuzuhören, dann geht das. Denn der Hauptstadt-Derby-Podcast ist jede Woche neu in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Es gibt uns bei YouTube und es gibt diese beiden lustigen Männer auch jeden Dienstag am späten Abend im RBB-Fernsehen. Dankeschön, Axel. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Aki, viel Spaß. Danke.
Ciao, Dankeschön, Christian.
Tschüss, ihr beiden. Bleibt gesund.
Ja, tschüss. Und Ihnen allen auf der Grünen Woche noch einen sehr schönen, leckeren Abschluss des Tages und wir freuen uns, wenn Sie uns mal wieder hören oder sehen. Schönen Tag noch.
Danke.
Das waren Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby, der Union und Hertha Podcast. Eine Produktion vom RBB Sport. Keine Folge mehr verpassen mit einem Abo in der ARD Audiothek. Jetzt auch als Video auf rbb24.de und bei YouTube.